Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute auf das Wort, ihr seht es an der Leinwand, Matthäus 25, 31 bis 46. Da geht es um ein Gericht, um welches werden wir dann noch genauer anschauen. Matthäus 25, 31 bis 46 sagt Jesus: Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und er wird die Schafe zu seinen Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seinen Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr begleitet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder krank und begleiteten dich? Wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln, denn mich hungerte und ihr gabt mir nicht zu essen, mich dürstete und ihr gabt mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf, nackt und ihr begleitet mich nicht, krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr es auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Geschwister, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, als ich das letzte Mal über diesen Text gepredigt habe, das war vor knapp 4 Jahren im November 2015, da waren ja so gerade die Dinge angebrochen und über uns hereingebrochen, über die wir auch die letzten beiden Abende gesprochen haben. Und ich muss sagen, da hat dieses Wort nochmal in ganz neuer Weise auch zu mir gesprochen. Mir sind ein paar Dinge nochmal ganz neu aufgegangen. Ich denke, es ist ein Abschnitt, der mit zu den am häufigsten, in ganz verschiedener Richtung, am häufigsten fehlinterpretierten Abschnitte des Neuen Testaments gehört. Ich bin dann zu Erkenntnissen gekommen. Ich kann damit leben, wenn nicht jeder diese Erkenntnisse teilt. Ich werde darlegen, warum ich der Meinung bin, dass es so ist, mit dem Thema die unglaubliche Würde der Kinder Gottes. War interessant, relativ kurz vor dieser Predigt hatte ich einen Besuch und ein Gespräch bei einer älteren Dame. Am Ende zeigte sie mir ein Buch, in das hatte ein von ihr sehr geschätzter Pfarrer früher einmal einige Zeilen geschrieben und sie hat mir es gezeigt, mich lesen lassen und da hat dieser Pfarrer sich geärgert über diesen Abschnitt, den wir gerade gehört haben. Er hat sich geärgert über die Werkegerechtigkeit, die in diesem Abschnitt zum Ausdruck kommt. Das habe doch gar nichts zu tun mit dem Evangelium der Gnade, das der Apostel Paulus verkündigt hat. Und ich muss sagen, liebe Geschwister, und da steckt eine Spannung in diesem Wort. Vordergründig hatte dieser Pfarrer nicht ganz Unrecht. Das ist ein großes Ärgernis an diesem Text, solange wir ihn nicht richtig verstanden haben. Und auch dann bleibt er immer noch spannend. Es ist wichtig zu sehen, wo dieses Wort steht. Es ist Matthäus 25. Nicht irgendwo in der Bibel, sondern Matthäus 25. Und wer in Mathe ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, Matthäus 25 kommt direkt nach Matthäus 24. Also auch in der Theologie, im Bibellesen nicht schlecht, wenn man ein bisschen rechnen und Mathe kann. Und Matthäus 24, das wissen wir, ist die große Endzeitrede Jesu. Und auch Matthäus 25 steht, wenn ich es richtig sehe, mit allen Abschnitten dieses Kapitels im Zusammenhang der Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Also nicht irgendwo, sondern im unmittelbaren Anschluss an Matthäus 24. Genau da ist das zeitlich zu verorten, was wir miteinander gelesen haben, was Matthäus 25 ja aus Gleichnis von den fünf Törichten, von den fünf klugen Jungfrauen und so weiter, was da dazugehört. Das ist eine grenzwertige Situation und wir haben es da in der Tat auch mit einem grenzwertigen Wort zu tun. Es ist gar nicht ganz einfach, das in Worte richtig angemessen zu fassen. Aber ich sage, es stimmt vordergründig. Wir sehen hier in der Tat ein Gericht nach Werken. Menschen wird das Heil zugesprochen aufgrund ihrer Taten, nicht aufgrund ihres Glaubens. Wenn ich es richtig sehe und nichts überlesen habe, kommt das Stichwort Glauben in diesem ganzen Abschnitt nicht ein einziges Mal vor. Und trotzdem werden einige gerecht gesprochen. Das ist ein Skandal. Ja, ein Riesenskandal. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben, sagt uns Gottes Wort, etwa Hebräer 10, Vers 38. Hier aber werden Menschen als Gerechte bezeichnet, allein aufgrund ihrer Taten. Und das Unglaublichste an diesem Skandal, Jesus selbst ist der Verursacher. Jesus selbst sagt das. Wie kann das sein? Lässt sich dieser geistliche Skandal auflösen? Oder haben wir hier ein Gotteswort, das alle sonstigen biblischen Grundsätze über Bord wirft und dann war es doch nichts mehr mit dem Evangelium allein aus Gnade? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir erst drei andere Fragen stellen und beantworten. Weil das meistens nach meinem Dafürhalten nicht sorgfältig geschieht, wird dieses Wort häufig falsch verstanden, auch etwa im Blick auf den Fremden. Da wird es ja auch seit 4 Jahren immer wieder, auch dieses Wort, was er getan hat, einer dieser meiner Geringsten, ich war Fremder und so weiter. Weil es nicht genau unterschieden wird, wird es falsch angewandt. Wir wollen also genau hinsehen, genau wahrnehmen, was dieses Wort sagt und was es nicht sagt. Und das mit drei Fragen. Erstens, wann findet dieses Gericht statt? Und wann findet es eben nach meinem Dafürhalten definitiv nicht statt? Zweitens, wer wird hier gerichtet? Und drittens, was genau wird diesen Menschen zum Heil gerechnet? Das ist die spannendste Frage überhaupt von diesen dreien. Kommen wir zur ersten, wann findet dieses Gericht statt? Jesus leitet ein, diesen Abschnitt, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Wann also geschieht das? Wir haben meines Erachtens eine exakte Zeitangabe, was für ein Moment hier im Blick ist. Nur ein Kapitel vorher, Matthäus 24, 29, folgendes lesen wir. Aber gleich nach der großen Drangsal, nach der Drangsal jener Tage, wird die Sonne verfinstert werden und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit und er wird seine Engel aussenden. Das ist der Moment, von dem Jesus spricht, gleich nach der Drangsal jener Tage. Das ist identisch mit Vers 31, wenn der Sohn des Menschen kommen wird. Also gleich nach der Drangsal jener Tage und es heißt direkt nach der großen Trübsal, aber vor dem tausendjährigen Reich. Ja. Und dieses Gericht, von dem Jesus hier redet, findet also nicht, meine Überzeugung, nach dem tausendjährigen Reich statt, sondern davor. Und es ist deshalb eben nicht gleichzusetzen mit dem Gericht über die Toten nach dem tausendjährigen Reich. Ich habe es mal gegenübergestellt. Soweit ich es erkenne, haben wir es mit zwei vollkommen verschiedenen Gerichten zu tun. An zwei völlig verschiedenen Personengruppen, zu einem völlig verschiedenen Zeitpunkt und nach vollkommen verschiedenen Kriterien. Das Kriterium beim großen Weltgericht nach dem tausendjährigen Reich, das Gericht vom Weißen Thron, was ist da das entscheidende Kriterium? Da kommen auch Werke vor, Aber da werden aufgrund ihrer Werke alle verdammt. Alle. Und wer wird gerettet? Wer im Buch des Lebens geschrieben steht. Gell? Es werden Bücher aufgetan, da werden die Werke vorgelesen und da wird niemand vor Gott bestehen aufgrund seiner Werke. Und dann wird ein Buch aufgetan, das ist das Buch des Lammes. Und wer nicht gefunden ward geschrieben in diesem Buch, der ist verloren. Hier lesen wir von diesen Büchern nichts. Völlig verschiedene Kriterien. Meines Erachtens wichtig, dass man das im Blick hat, wenn man diesen Abschnitt verstehen will. Damit kommen wir zur zweiten Frage. Wer wird hier gerichtet? Auch da gilt es genau hinzuschauen. Adolf Schlatter, den ich immer wieder erwähne, sagte zu unserem Abschnitt, Jesus erläutert den Jüngern die Regeln seines Gerichts über alle. Steht aber nicht da. Und wir müssen bei dem bleiben, was da steht. Da steht nicht über alle, sondern über alle Nationen. Das ist was anderes. Viel näher dran ist Fritz Rienegger in seinen Ausführungen in der Wuppertaler Studienbibel. Er schreibt, es wird gerichtend gehalten über alle lebenden Völker. Da bin ich der Meinung, ist er ganz nah dran. Damit hebt er einen weiteren wichtigen Unterschied zwischen diesem Gericht und dem Gericht nach dem tausendjährigen Reich hervor. Denn im Gericht nach dem tausendjährigen Reich, wer wird da gerichtet? Die Toten. Offenbarung 20, 12, und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Und dann gleich nochmal Vers 12, und die Toten wurden gerichtet. Und Vers 13, und das Meer gab die Toten, und der Tod und die Hölle gaben die Toten. Von überall her, von allen Orten, werden die Toten, die aber schon gestorben sind, zusammengesammelt. Das Gericht in Offenbarung 20 ist ein Gericht über die Toten, die nach dem tausendjährigen Reich auferweckt werden für dieses Gericht, die nicht teilhaben an der ersten Auferstehung, sondern an der zweiten. Und ausdrücklich wird gesagt, sie kommen aus allen verschiedenen Örtern des Totenreichs, aus dem Meer, aus der Hölle, aus dem Hades. Hier in Matthäus 25 ist von Toten mit keiner Silbe die Rede. Fritz Rienegger ist deshalb meines Erachtens ganz nah dran und wiederholt ein paar Verse später in seiner Auslegung nochmal mit dem Ausdruck, alle Völker werden wohl all die zurzeit lebenden Heidenvölker gemeint sein. Also es geht um Heiden. Und genau das ist das Problem. Deshalb ist dieser Text ein Skandal. Denn von diesen Heiden werden welche gerecht gesprochen. Von einigen dieser Heiden, von diesen, ich sage es mal ganz vorsichtig, nicht im klassischen Sinne Gläubigen, sagt Jesus höchstpersönlich, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt. Wir hatten uns gestern auch noch darüber unterhalten und ich habe darauf hingewiesen, eine ganz große Schwierigkeit in diesem Text ist, wir neigen alle dazu, und das musste ich im Laufe meines Lebens auch über Jahrzehnte lernen, Gott in geistliche Schablonen zu stecken. Und wir haben unsere geistlichen Grundsätze, die im Grundsatz auch richtig sind. Aber ich habe immer wieder gemerkt, Gott handelt auch immer wieder etwas abseits seiner Grundsätze. Wir werden der Frage nachher noch an anderer Stelle auf begegnen. Das heißt nicht im Widerspruch zu seinen Grundsätzen, aber er ist ein bisschen variabel. In unseren Ohren klingt das absolut unvorstellbar, dass Jesus Heidenvölker Gesegnete meines Vaters nennt. Dass Jesus denen aus den Nationen einfach so sagt, oder etlichen, aus denen erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Es handelt sich, ich stütze mich da jetzt nicht auf den Begriff Nationen wesentlich, sondern aufs Weitere, es handelt sich ausdrücklich um Menschen, die Jesus nicht kennen. Nicht im eigentlichen, persönlichen, bewussten, klaren Sinne, wie wir es, die wir hier sitzen, hoffentlich alle tun. Wem ist dieses Reich Gottes von Grundlegung der Welt an bereitet? Denen, die schon vor Grundlegung der Welt auserwählt waren. Wie aber können nicht im klassischen Sinne Gläubige vor der Grundlegung der Welt zum Heil bestimmt sein? Wobei allerdings auch festzustellen ist, ein feiner Unterschied. Jesus sagt, Gesegnete meines Vaters, er sagt nicht, ihr seid auserwählt, er sagt, das Reich ist bereitet vor Grundlegung der Welt, auch für euch wenn ihr jetzt mit dazu gehört. Aber wir merken an diesen Fragen, dass diese Sätze, die Jesus da höchstpersönlich sagt, uns schon einiges abfordern. Aber eben nicht so, dass wir dabei biblische Grundsätze in Frage stellen, denn biblische Grundsätze sind ja immer Gottes Grundsätze. Und genau die sollten wir niemals in Frage stellen, aber sie fordern uns ab, dass wir genau hinhören und scharf nachdenken. Wir halten also als erstes mal zwei Punkte fest. Es handelt sich um ein Gericht vor dem tausendjährigen Reich, nicht danach. Es handelt sich um ein Gericht an Heidenvölker, an Menschen, die nicht im klassischen Sinne an Jesus glauben. Und trotzdem werden etliche von diesen gerettet. Und das hat mit unserem Thema zu tun, mit der unglaublichen Würde der Kinder Gottes. Da müssen wir als drittes genau nachfragen, was wird dieser Gruppe von Menschen zum Heil angerechnet? Warum werden sie gerecht gesprochen? Antwort: aufgrund ihrer Werke. Wie gesagt, da müssen wir schlucken, aber ich betone immer wieder, ganz wichtig, wir hatten in der Theologie in Tübingen einen Professor, Olo Betz, war eigentlich ein relativ erfreulich bibeltreuer Mann, der hat immer wieder uns Studenten eingebläut, Theologie ist nichts anderes als lesen, was da steht. Lesen, was da steht. Deshalb kann auch jeder, der den Geist Gottes hat und lesen kann, ein guter Theologe sein, wenn er liest, was da steht. Und wir stehen alle in der Gefahr, nicht das zu lesen, was da steht, sondern das zu lesen, von dem wir meinen, dass es da steht. Lasst uns an dem bleiben, was da steht. Das ist wirklich der Punkt, ihr seht, Antwort auf die dritte Frage. Es ist von Werken die Rede und nur von Werken. Das ist das große Ärgernis, aber das müssen wir stehen lassen, das müssen wir aushalten. Aber jetzt müssen wir gucken, von welchen Werken redet Jesus. Jesus wendet sich zuerst zu denen zu seiner Rechten und sagt ihnen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Und dann wird spannend, jetzt kommt die Begründung, warum diese Menschen, obwohl sie Jesus nicht kennen, das Reich erben können. Denn Jesus sagt, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremdling und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Ihr seht, dass ich das Ich und mich und mir farblich besonders hervorgehoben habe. Das ist ganz wichtig, denn auch wenn es hier um Werke geht, es geht hier nicht um einen anderen Heilsweg ohne Jesus und an Jesus vorbei. Schon wäre so viel nicht von Jesus, von ich, von mir und mich die Rede. Ja? Das heißt, wir haben Menschen, die haben sehr wohl eine Beziehung zu Jesus, aber eine nicht wirklich durchdachte Beziehung. Das ist der Punkt. Deshalb habe ich auch gesagt, die Zeit, Matthäus 24, wir haben uns gestern Abend noch spät in die Nacht hinein unter anderem unterhalten über die Frage der Weitergabe des Glaubens und dass die Atheisten offensichtlich Untersuchungen zufolge ihren Unglauben zu fast 100% an die nächste Generation weitergeben und wir merken in diesen Tagen, sogar wir im einstmals frommen Württemberg und ihr im immer noch ein bisschen frömeren Sachsen wahrscheinlich auch, wie die Basis des Glaubens in unserem Land ins Bodenlose schwindet. Und wir wissen auch, dass Jesus sagt, über diese Zeit, in der ja unser Text redet, wenn Jesus wiederkommt, fragt er eine rhetorische Frage, meint ihr, dass der Sohn des Menschen Glauben finden werde auf Erden? Und die rhetorische Frage ist eigentlich nein. Das heißt, er wird mit der riesengroßen Lupe kommen müssen, auf dem ganzen Globus rumgucken, nicht weil er so kurzsichtig ist, sondern weil es nur noch so wenige Vereinzelte gibt, die er überhaupt findet, die ihn noch kennen. Und wir wissen auch, dass Jesus sagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Und wie war es in den Tagen Noahs? Wie viel haben in den Tagen Noahs explizit, wenn wir an dem bleiben, was die Bibel sagt, wie viel haben geglaubt? Einer. Acht durften in die Arche, aber um des Glaubens des Noah, des einen Willen. Von den anderen sieben ist nicht gesagt, dass sie geglaubt haben. Es ist nur von Noah gesagt, dass er ein Mann war, nach Gottes Wohlgefallen, nur einer. Und es heißt, Jesus redet von einer Zeit, von der die ganz breite Masse der Menschen von ihm nichts mehr weiß, nichts gehört hat. Von Kindesbeinen kein Wort, keine Bibel gesehen, keine Kirche von innen oder Kirchen, wie wir sie heute leider haben, wo alles erzählt wird, aber nicht das Wort der Wahrheit. Und da ist natürlich auch die andere Frage, das müssen wir sehen bei diesem Wort. Uns bewegt ja auch unabhängig jetzt von diesem Abschnitt die Frage, was passiert mit Kindern, die zum Beispiel im Mutterleib schon sterben oder abgetrieben werden. Sind die gerettet oder nicht? So einfach wegen ihres Kindseins sind sie nicht automatisch gerettet, wäre aber ein eigenes Thema. Denn der natürliche Mensch ist von Geburt ein Kind des Zorns. Was passiert aber mit denen? Die haben nie die Chance gehabt, sich zu entscheiden. Die andere Frage, bevor das Evangelium zu den Nationen gekommen ist, und heute gibt es noch viele, und ich glaube auch sogar in Sachsen gibt es wahrscheinlich heute viele, die noch nie wirklich von Jesus gehört haben. Aber es gibt Menschen, die sind groß geworden, die sind geboren, die sind alt geworden, die sind gestorben und die haben in ihrem ganzen Leben nie eine Bibel gehabt, nie ein Wort des Evangeliums gehört. Was passiert mit denen? Auch das, ich sage deshalb diese Beispiele, damit wir merken, wir haben da Grenzsituationen. Ich gebe da keine Antworten drauf auf diese Fragen, weil die Bibel keine gibt. Und ich sage, wir bleiben immer an dem, was die Bibel sagt. Ich sage auf diese Fragen immer, das überlasse ich ganz getrost der Liebe und der Gerechtigkeit Gottes. Er wird in seiner Weisheit, in seiner Liebe, in seiner Heiligkeit richtige Entscheidungen treffen. Und damit kann ich gut schlafen. Und ich denke, wir haben hier eine ähnliche Ausgangsbasis. Wir haben Menschen, die nie was von Jesus wirklich gehört haben. Aber die haben sich den Menschen zugewandt. Ja, welchen Menschen? Diese Taten werden, wir sehen, wurden an Jesus verübt. Mich habt ihr aufgenommen, mich habt ihr besucht, mich habt ihr als Fremde beherbergt. Jetzt aber sind die, die das Reich erben sollen, denen Jesus das sagt, total erstaunt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir dieses totale Erstaunen dieser Menschen wahrnehmen. Denen gehen die Augen über, dass sie so gelobt werden. Die verstehen die Welt nicht mehr, die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Denn sie können sich an die Taten, von denen Jesus redet, beim besten Willen nicht erinnern. Und zwar nicht deshalb, weil sie so vergesslich wären, sondern weil sie die Taten nie so zugeordnet haben, wie Jesus sie zuordnet. Ganz verwundert fragen zurück, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dich gespeist? Davon haben wir gar nichts mitgekriegt. Ein ganz wichtiger Punkt, weshalb ich sage, es handelt sich hier um Menschen, die Jesus nicht kennen. Zeigt uns diese Frage. Sie kennen Jesus im eigentlichen, näheren, persönlichen Sinne, so wie wir, nicht. Aber bei welcher Gelegenheit haben Sie dann Jesus, den Sie nicht kennen, diese Liebe erwiesen? Sie stehen vor einem Rätsel und Jesus gibt ihnen die Antwort. Wahrlich, ich sage euch, in dem Maß, in dem ihr etwas einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr das mir getan. An wem wurden also diese Taten verübt? An den Gläubigen, an denen, die zu Jesus gehören. Und daran sehen wir auch, dass diejenigen, die gerichtet werden, nicht Gläubige sind, also zumindest im eigentlichen engeren Sinne nicht. Denn sie erkennen in den Gläubigen nicht Jesus. Gläubige aber, wir als Kinder Gottes, denke ich, wir wissen, dass uns im Bruder, in der Schwester unser Herr Jesus begegnet. Für Gläubige gäbe es deshalb kein Erstaunen, wenn Jesus ihnen sagt, im gläubigen Bruder, in der gläubigen Schwester, hast du mich besucht, hast du mich gespeist. Und so weiter. Aber weil es Nichtgläubige sind, ist ihnen dieser Zusammenhang gar nicht klar. Als sie das getan haben, stand ihnen das nicht vor Augen. Es handelt sich also um Menschen, die nicht im klassischen Sinne gläubig sind. Aber die, an denen Gutes getan wird, das sind Gläubige. Meist wird das umgekehrt gesehen, und das ist auch eine Hauptstoßrichtung mit dieser Predigt, weil von den Handelnden, welche gerecht gesprochen werden, werden sie in der Regel als Gläubige betrachtet und die, an denen Gutes getan wird, als notleidende Menschen ganz allgemein. Eine komplett falsche Auslegung. Es geht nicht um Werke, die an irgendwelchen Menschen getan wurden, sondern an Gläubigen. Ein großes Problem ist beim Missverständnis dieser Geschichte, die in den Vorweihnachtstagen Land auf Land ab wahrscheinlich eine der meist gelesenen Geschichten überhaupt ist. Wisst ihr, welche ich meine? Leo Tolstoi, ein großer Tag für Vater Martin. Eine rührselige Geschichte, komplett in die falsche Richtung. Der Vater Martin hat bei Tolstoi einen Traum. Jesus kündigt sich an, ich komme dich morgen besuchen. Und der Vater Martin wartet sehnsüchtig den ganzen Tag. Er begegnet allen möglichen Menschen, die vor seiner Schuhmacherwerkstatt vorbeigehen oder die in seine Schuhmacherwerkstatt reingehen. Aber der Tag neigt sich dem Abend und Jesus war nicht dabei. Am Ende des Tages ist der Vater Martin total enttäuscht. Und dann sagt Jesus zu ihm, ich war doch bei dir. Im Kind, in der alten Frau, im kranken Mann und so weiter. In irgendwelchen Menschen. Wie gesagt, schöne, rührselige Geschichte, aber total unbiblisch. Und ich denke, dass diese Geschichte von Leo Tolstoi eine ganz wesentliche Rolle spielt beim Missverständnis von Matthäus 25. Denn Jesus redet von Brüdern und er redet von den Geringsten, das sind auch die Brüder. In der Bibel kann es drei Gruppen von Brüdern geben. Es können einerseits die leiblichen Brüder sein. Es kamen die Brüder und die Mutter Jesu, sind die leiblichen. Ganz normales zwischenmenschliches Verwandtschaftsverhältnis, die können aber in Matthäus 25 definitiv nicht gemeint sein. Die leiblichen Halbbrüder Jesu sind schon lange tot. Zweitens nennt Paulus, wenn ich es richtig sehe, gelegentlich seine jüdischen Volksgenossen Brüder. Aber erstens kommt das bei Paulus vor, meines Wissens nicht bei Jesus. Wie nennt Jesus seine ungläubigen Volksgenossen? Er sagt ihnen, euer Vater ist der Teufel. Das ist was anderes. Jesus nennt Menschen nur im dritten und letzten Sinne Brüder, nämlich im Geistlichen. So gerade auch, wenn es um seine Schwestern und Brüder geht, Matthäus 12, wer den Willen meines Vaters tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Also wer an Jesus glaubt, wer ihm gehorcht, denn das ist der Wille des Vaters. Alle Menschen werden Brüder, ist vielleicht freimaurerisches Gedankengut, aber auf keinen Fall Gedankengut der Bibel und des christlichen Glaubens. Also allein schon deshalb müsste biblisch denkenden Menschen auch klar sein, dass es so wie bei Tolstoi nicht stimmen kann, sogar dann, wenn in Vers 40 nicht ausdrücklich von den Brüdern die Rede wäre. Es wäre auch sonst glasklar für jeden biblisch denkenden Menschen. Warum? Ganz einfach, weil Jesus in niemand anderem wohnt als in seiner Gemeinde. Jesus wohnt eben nicht schon irgendwo immer in allen Menschen. Im Menschen ohne Jesus wohnt vielmehr das Böse, sagt uns die Bibel, nicht Jesus. Der Mensch ohne eine bewusste Hinwendung zu Gott ist von Jesus zunächst mal total getrennt. Da ist auch kein Funke vom Heiligen Geist, da ist gar nichts. Die Bibel sagt, da ist so total gar nichts, dass der natürliche Mensch von nichts vernimmt von dem, was göttlich ist. Also die Vorstellung, dass in irgendwelchen Menschen Jesus wohnen würde, ist vollkommen unbiblisch. Also ganz egal, ob hier was von Brüdern steht oder nicht, es ist schon vom biblischen Grundzusammenhang glasklar, dass es bei denen, in denen Jesus dem anderen begegnet, um Brüder, um Christen handeln muss. Wenn Jesus schon in jedem Menschen wohnen würde, könnte es auch nicht in Johannes 1, Vers 12 heißen, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Denn aufnehmen kann ich ja nur den, den ich noch nicht habe. Ja. Oder denken wir an Offenbarung 3, Vers 20. Das ist ein ganz großes Drama. Jesus wohnt noch nicht mal notwendigerweise in jeder christlichen Gemeinde. Liebe Geschwister, ich befürchte, dass es in diesen Tagen eine ganze Menge christlicher Gemeinden gibt, in denen Jesus nicht wohnt. Eine solche Gemeinde nennt die Bibel und die ist ja beispielhaft für die endzeitliche Gemeinde, in der wir leben, nämlich Laodicea. Und dieses Wort, das wir so gerne evangelistisch verwenden, steht eigentlich in einem hochdramatischen Zusammenhang. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Aber was heißt das für die Gemeinde, zu der er das sagt? Er ist draußen. Er ist nicht drin. Das sagt Jesus da vom Zusammenhang her nicht einem Einzelnen. So verwenden wir es meistens in der evangelistisch-missionarischen Verkündigung. Ist auch nicht falsch. Aber vom ursprünglichen Zusammenhang sagt Jesus einer Gemeinde, einer christlichen Gemeinde. Er sagt, ich stehe draußen und klopf an und ich möchte gern bei dir rein. Aber ich bin draußen. Liebe Geschwister, was für ein Drama, wenn Jesus bei uns sagen müsste, sieh, ich stehe vor der Tür. Dann wäre er draußen. Und wir wären allein hier drin, ohne Jesus. Also noch nicht mal in der christlichen Gemeinde wohnt Jesus notwendigerweise. Die Gemeinde in Laodicea hatte Jesus im geistlichen Hochmut und in geistlicher Blindheit, im Unglauben durch Ungehorsam ausgeschlossen. Und dabei ist sie geistlich noch ungeheuer eingebildet, sagt, ich habe alles, ich brauche nichts. Und Jesus sagt, dir kauf mal Augensalbe, damit du siehst, wie blind du bist und wie wenig du hast, nichts. Deine Hände sind leer, geistlich vollkommen leer. Also ich fasse das nochmal zusammen, auch wenn hier diejenigen, an denen Gutes getan wird, nicht konkret benannt wären, die Sache wäre trotzdem glasklar. Jesus kommt zu uns nicht in Gestalt x-beliebiger Menschen. Jesus begegnet uns in den Brüdern und Schwestern und nur da. In denen, die zu ihm gehören durch ihr Vertrauen und ihre Jüngerschaft. Und da sehen wir dann ganz ausdrücklich bestätigt in Matthäus 10, 40, 42, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, und jetzt schlagen wir wieder den Bogen zu unserem Abschnitt, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Aber sagt er eben nicht zu irgendjemandem, das sagt er zu seinen Jüngern. Und da sind wir wieder bei unserem Thema, bei der unglaublichen Würde der Kinder Gottes. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, ich vermute oft nicht. Wer euch aufnimmt, sagt Jesus zu uns, wenn wir zu ihm gehören, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Das ist unsere Würde, das ist der Wert, den Jesus denen gibt, die zu ihm gehören, dass er sich total mit uns identifiziert, ins Eins setzt. Wer euch nimmt, der nimmt mich auf. Und dann hört er nicht auf, dann setzt er noch eins drauf. Wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Jesus weist noch eine Stufe höher, der nimmt auch den himmlischen Vater auf. Denn ich und der Vater sind ja eins. Und weil wir zusammengehören, sind wir alle miteinander eins. Der himmlische Vater, Jesus Christus und wir. Eine Einheit. Ist ganz unglaublich, die unglaubliche Würde der Kinder Gottes. Und wenn er vom Gottesdienst nichts anderes mit nach Hause nimmt als diesen Gedanken, dann nehmt den mit. So wertvoll sind wir in Jesus, dass der Vater und der Sohn und wir eine Einheit bilden in ihm. Und er sagt weiter, wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, da sind wir jetzt wieder ganz nah bei unserem Wort, der wird eines Propheten Lohn empfangen. Merken wir, wie von diesem Wort Matthäus 10 ein ganz wichtiges Licht auf Matthäus 25 fällt. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, der wird eines Propheten Lohn empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt in eines gerechten Namen, der wird eines gerechten Lohn empfangen und so weiter. Und wer einem dieser Geringen, sind wieder die Jünger, auch nur einen Becher kalten Wassers gibt in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Jesus identifiziert sich mit uns und uns mit dem Vater. Unser Thema ist die unglaubliche Würde der Kinder Gottes. Jesus redet hier vom Geringen. Die Jünger sind gering, klein und verachtet in dieser Welt. Jesus meint und betont damit auch ganz besonders die armselige Erscheinung der Jünger in der Zeit der Verfolgung. In dieser armseligen Erscheinung der verfolgten Gemeinde ist aber der lebendige Gott anzutreffen. Nicht in der armseligen Erscheinung irgendwelcher Fremder, sondern in der armseligen Erscheinung der Kinder Gottes. Und diese Taten, die die Tür zum Himmel öffnen, werden nicht an irgendwelchen Menschen getan, sondern an denen, die zu Jesus gehören. Auch das ist ein großer Trost, liebe Geschwister. Deshalb war es für mich auch vor 4 Jahren so wichtig. Da ist mir das überhaupt erstmal so richtig aufgegangen. Ich denke nicht, dass ich auf einer falschen Fährte bin. Denn Jesus sagt es gerade in die Zeit der Verfolgung hinein, in die Zeit der ganz großen Not. Und da sagt Jesus, wenn sie euch hassen, wenn sie euch verachten, wenn sie euch jagen, und gucken wir mal Hebräer auch an von den Helden des Glaubens, wo da geschrieben wird, was denen alles angetan wird, wenn sie euch vierteilen, wenn sie euch rädern oder was auch immer. Ihr seid mir so wichtig, wenn euch nur einer einen Becher kalten Wassers gibt, wird es ihm nicht unbelohnt sein. Wo andere sich hämisch freuen am Elend der Kinder Gottes, gar noch mit Hass, Spott und Verachtung zuschlagen, wo andere sich verlegen und feige wegdrehen, da gibt solche, die an der Not der verfolgten Gemeinde nicht vorübergehen. Geht hier auch um die Frage des Gewissens. Es ist ja gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Auch das ist ein Punkt. Es ist auf der einen Seite richtig, dass man mit der Betonung der Bekehrung, der Evangelisation, der Mission ganz stark darauf Wert legen, dass wir das Evangelium möglichst allen Menschen bringen, dass möglichst alle Menschen in die Entscheidung gestellt werden. Und selbstverständlich, wer Jesus bewusst ablehnt, wer von Jesus gehört hat und wendet Jesus den Rücken zu, der hat keine Chance, gerettet zu werden, ist auch klar. Aber bei denen, die von Jesus nie gehört haben, die haben ein Gewissen, denen Gott ins Herz gelegt hat, was gut ist und was böse. Und jetzt redet Jesus von denen, die in einer absolut gottfeindlichen, antichristlichen, von Dämonen beherrschten Welt, wie wir es heute anfangen zu ahnen, wo die Sinne der Menschen total vom Geist des Bösen vernebelt, verblendet sind, da sind einige, deren Sinne nicht so verblendet sind, sondern die sich denen, die zu Jesus gehören, zuwenden. Und da geht es um Winzigkeiten, das fällt auf. Es geht um Dinge, die jeder kann. Einen Bissen Brot, ein Becher Wasser, ein Obdach für eine Nacht, ein Stück Stoff gegen die Kälte, ein Besuch im Krankenbett oder im Gefängnis. Also Dinge, die eigentlich nicht der Rede wert sind. Nicht herausragende soziale Leistungen. Jesus redet nicht von einem aufreibenden Dienst, der was weiß ich in Gang setzt. Das sind ganz kleine, winzige Zeichen der Liebe und der Zuwendung. Also nicht die Größe der Hilfe hebt Jesus hervor, sondern dass diese Hilfe den Seinen geschieht. Wobei wir noch einen Schritt weiter denken müssen, auch solche Kleinigkeiten können in solchen Situationen große Heldentaten sein, mit hohem Risiko. Ich denke an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe es neulich erst in einem Buch gelesen, bis vor ein paar Jahren wusste ich ehrlich gesagt gar nichts davon, viele vielleicht von euch bis heute nicht. Da haben die Amerikaner in den Rheinwiesenlagern hunderttausende Soldaten, deutsche kriegsgefangene Soldaten, unter freiem Himmel zusammengepfercht. Ohne Essen, ohne Trinken. Und wer ihnen was zu essen und zu trinken gegeben hat, das war bei Todesstrafe verboten. Die haben sie unter freiem Himmel verrecken lassen. Morgentauplan gehört dazu. Allein wenn da einer kommt und sagt, da leiden Menschen, denen bringe ich ein bisschen Brot, denen bringe ich einen Becher Wasser, schleiche mich an den Draht und schieb's denen unten durch. Und wurde erwischt, konnte sein, dass er an die nächste Wand gestellt und erschossen wurde. Eine winzig kleine Tat, und nicht genau solche Bilder müssen wir uns beim Verständnis dieses Wortes vor Augen halten. In der Zeit der antichristlichen Verfolgung des Volkes Gottes werden wir mit Ähnlichem zu rechnen haben. Dann setzt unter Umständen der, der einem Christen auch nur einen winzigen Gefallen tut, sein Leben aufs Spiel. Und Jesus sagt zu ihm, dass du das getan hast für den, der zu mir gehört. Das rechne ich dir zur Gerechtigkeit an. Und ich denke, man muss sicher sehen, deshalb habe ich ganz bewusst auch gesagt, es sind Nichtgläubige im klassischen Sinne. Aber trotzdem geht es nicht an Jesus vorbei. Irgendwo muss ja auch ihr Herz vom Geist Gottes angerührt sein, dass sie das auf sich nehmen. Ja? Und in diesem Zusammenhang gewinnen diese ganzen winzigen Taten eine ganz große Bedeutung. Da bekommen sie nämlich den Charakter eines Bekenntnisses. Damit bekennt sich einer, der zwar Jesus nicht kennt, aber nicht, weil er ihn nicht kennen will, sondern weil er ihm gar nie verkündigt wurde, zu denen, die zu Jesus gehören und sagt, du bist mir nicht egal. Ich bin bereit, mein Leben, meine Existenz für dich in die Waagschale zu werfen. Ich bin bereit, dich zu besuchen und mich mit dir solidarisch zu erklären. Und wer einen Christen im Gefängnis besucht, der wird ja mit ihm in Verbindung gebracht. Wir haben heute schon Zeiten, liebe Geschwister, ich war heute schon bei Versammlungen in den letzten Jahren, die politisch nicht ganz korrekt sind, wo Menschen sagen, macht bitte keine Bilder. Ich möchte nicht auf einem Bild mit euch abgelichtet sein. Wenn man heute einen kennt, der politisch nicht korrekt ist, bringt man sich schon selber in Gefahr. Ja? Wenn man vielleicht irgendwo einen auf der AfD-Veranstaltung sieht. Mir hat ein Glaubensbruder, der in den letzten Jahren zum Glauben kam, hätte ich einen Vortrag gehabt, der wurde dann vom Ordnungsamt hintertrieben, wegen irgendwo falsch aufgehängten Feuerlöschern und ähnlichen Lapidarien, kennt ihr hier vielleicht auch. Und dann rief er mich aber an und sagte, Bruder Czarnke, ich hätte auch gar nicht kommen können, der war selbstständiger Unternehmer. Er sagt, wenn man mich bei dieser Veranstaltung gesehen hätte, man hätte mich boykottiert und finanziell, beruflich, existenziell fertig gemacht. Ich hätte meinen Laden dicht machen können in Württemberg 2017. Also sich mit jemandem zeigen, jemanden besuchen, jemanden ein Glas Wasser bringen, das heißt Solidarität. Ich stelle mich zu ihm, ich bekenne mich zu ihm. Aber liebe Geschwister, was ist das für eine unglaubliche Würde der Kinder Gottes, die wir da sehen, die da deutlich wird, dass das kleine Werk der Liebe, das Menschen in solchen Zeiten an uns tun, von Jesus so groß gewertet wird. Umgekehrt braucht es leider auch nicht viel. Viele tun es nicht. Viele lehnen Jesus ab, viele wollen keinen Heiland haben. Und so klein die Tat der einen war, die zur Seligkeit reicht, so wenig braucht's, um verloren zu gehen. Provokative Frage, wie viel braucht's eigentlich, um verloren zu gehen? Gar nichts. Kein Mensch muss sich anstrengen, um den Himmel zu verpassen. Er muss gar nichts tun, das reicht. Denn der Mensch ohne Jesus ist verloren. Braucht gar nichts tun und bleibt einfach verloren. Ist ja ein Irrtum, wenn viele Menschen denken, ja, so viel Böses habe ich doch gar nicht getan. Die haben nicht begriffen, worum es geht. Das stimmt. Man braucht gar nichts Böses tun. Man ist schon verloren. Man muss sich Jesus zuwenden, man muss was tun. Diese Menschen, die Jesus zur Linken absondert, die waren nicht böse. Es wird zumindest nicht gesagt. Jesus wirft ihnen keine besonderen Gehässigkeiten vor. Er sagt nicht, ihr habt mich bespuckt, ihr habt mich geschlagen, ihr habt mich ins Gefängnis geworfen. Nichts dergleichen. Sie sind nur achtlos am Leid der Kinder Gottes vorbeigegangen. So achtlos, wie sie an Jesus vorbeigegangen sind, so achtlos verhalten sie sich seiner Gemeinde gegenüber. Sie haben nichts getan und deshalb müssen sie ins ewige Feuer. Besonders dramatisch, ich weiß nicht, ob es euch beim Lesen aufgefallen ist, dieses Feuer ist gar nicht für sie bestimmt. So eine Kleinigkeit, so eine Bagatelle, ich habe auch viele Jahre bestimmt drüber weggelesen. Dieses Feuer ist überhaupt nicht für Menschen gedacht. Jesus sagt, es ist bereitet für den Teufel und seine Engel. Ist ja interessant, es ist ja ein Bruch, gell, in der Gegenüberstellung. Bei denen zu Rechten sagt, der erbt das Reich, das euch bereitet ist, vor Grundlegung der Welt. Und bei der linken Seite sagt er nicht, das euch bereitet ist. Sagt er nicht, er sagt, das bereitet ist für den Teufel und seine Engel. Nicht für die Menschen. Der Mensch ist eigentlich von Gott gesetzt, dass er das Himmelreich ererbt. Dafür hat Gott jeden Menschen geschaffen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ewige Höllenfeuer war nie für Menschen gedacht, sondern für den Teufel und seine Dämonen. Und trotzdem kommen Menschen da hinein, weil sie nichts tun. Einfach, weil sie nichts tun. Es reicht. Es gibt viele, die ihre Bestimmung verpassen, am Ort der Qual landen, für den sie nie bestimmt waren. Und darum, liebe Geschwister und liebe Gäste, besinne sich, wer sich besinnen kann. Wollen wir unserer Bestimmung folgen, den Ort erreichen, der für uns gedacht ist, die ewige Herrlichkeit beim himmlischen Vater, unsere Herzen öffnen und den annehmen, der unser Heil am Kreuz vollbracht hat? Wollen wir an unserer Bestimmung vorbeileben, und an dem Ort landen, den Gott nie für uns gedacht hat, oder wollen wir es wirklich annehmen, das Heil, das Jesus uns auch heute anbietet. Übrigens auch nachher, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, lade ich bei uns auch immer regelmäßig nochmal ein. Es ist ja jeder dann zum Tisch des Herrn geladen. Ich greife jetzt hoffentlich nicht allzu weit vor. Es ist jeder zum Tisch des Herrn geladen, der dazugehört zu Jesus. Und dass wir dann auch in diesen Stunden, in diesem Augenblick noch entscheiden können und sagen, Herr Jesus, bisher stand ich noch davor, ich habe mich noch nicht entschieden. Aber jetzt, heute, in diesem Augenblick, wenn Brot und Wein durch die Reihen gereicht wird oder wir nach vorn kommen, ich weiß nicht, wie es hier geschieht, dann will ich es nehmen und ganz bewusst für mich annehmen und auch dazugehören. Ist eine gewaltige Sache, liebe Geschwister, dass wir an den Tisch des Herrn kommen dürfen. Auch das gehört zur unglaublichen Würde der Kinder Gottes. Amen. Ich bete noch mit uns. Ja, Herr Jesus Christus, wir können wirklich immer wieder nur staunen über dein Wort, dass du dich mitsamt dem himmlischen Vater so sehr mit uns armen kleinen Menschen, die wir ja auch, wenn wir gerettet sind, allzumal Sünder sind, erbärmliche Gestalten vor deinen heiligen Augen. Und trotzdem schätzt du uns so wert, trotzdem sind wir so wichtig, trotzdem stattest du uns mit einer solch unglaublichen Würde aus, dass du dich völlig mit uns einsetzt und sagst, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, weil du in uns wohnst, weil du mit uns bist und in dir und mit dir auch der himmlische Vater zugleich. Und dass du auch hier sitzt, an deinen Tisch einlädst, dass wir das Abendmahl nehmen dürfen und uns daran erinnern und darüber freuen dürfen, dass du deinen Leib hast ans Kreuz schlagen lassen, dass du dein Blut für uns vergossen hast und dass es für uns, für keinen von uns vergeblich geschehen ist, Herr. Dass auch wir begreifen, diese Menschen, die da an den Ort der Finsternis kommen, in die Hölle, die kommen an einen Ort, der überhaupt nie für sie gedacht war. Und auch für uns gilt, Herr, wenn wir es nicht angenommen haben, wir verschenken etwas, wir vergeuden etwas, das eigentlich schon geschehen ist. Du hast das Heil für uns vollbracht. Wie furchtbar wäre es, wenn wir dieses Heil, das für uns vollbracht ist, nicht annehmen würden. Und deshalb gibt das doch keiner an diesem Tag und in dieser Mitte heute an deiner Gabe, an deinem Heil vorbeigeht. Amen.